So, jetzt bin ich mit den Vorbereitungen gleich fertig. Schaut nach vorne. Was seht ihr? Ein Tisch mit etwas drauf. Wir feiern Abendmahl und das kommt euch bekannt vor in den letzten Wochen. Normalerweise feiern wir Baptisten ja einmal im Monat Abendmahl. In vielen Gemeinden ist es der erste Sonntag. Aber da ich gerade eine Predigtreihe zum Thema Abendmahl Abendmahl halte, feiern wir immer. Wenn ich darüber predige, Abendmahl, und letzten Sonntag war das auch so, hat Reinhold Kasimir übers Abendmahl gepredigt, Abendmahl als Gedächtnismahl, der auch Abendmahl gefeiert. Und ich wünsche mir, dass ihr das nicht überbekommt, sondern dass ihr das Wertvolle und das Schöne auch durch diese Predigtserie, die ich halte, einfach gewinnt. Und vielleicht kommen wir auf den Gedanken, auch bei verschiedenen anderen Gelegenheiten Abendmahl zu feiern, öfter Abendmahl zu feiern. Das Thema heute heißt das Abendmahl. Was tun wir? Was tut Jesus? Und auf diesen letzten Teil der Predigt zum Abendmahl habe ich mich am meisten gefreut. Für mich ist das der Höhepunkt. Denn heute geht es um den Sinn der Abendmahlsfeier. Also was haben wir davon, dass wir Abendmahl feiern? Und weil es der letzte Teil ist, mache ich eine kurze Wiederholung, sage ganz kurz, worum es bei den Malen davor ging. Beim Teil 1, das Abendmahl ganz normal. Da haben wir uns angeschaut, wie sah das normale Abendmahl bei den ersten Christen aus? Wie haben sie das Abendmahl miteinander gefeiert? Und dann haben wir die Frage gestellt, welche Dinge können wir uns positiv für unsere Abendmahl oder wo können wir uns positiv für unsere Abendmahlsfeier inspirieren lassen vom Vorbild der ersten Christen. Dann kam der zweite Teil vor 14 Tagen, das Abendmahl eine gefährliche Sache. In dieser Predigt habe ich gezeigt, warum das Abendmahl keine gefährliche Sache ist. Da gibt es ja im Korinthertext diesen einen Teil vom Apostel Paulus, wo man schon den Eindruck gewinnen kann, hey, ist das eine gefährliche Sache, wenn ich das Abendmahl nehme? Und ich habe gesagt, nee, dieser Teil gehört eigentlich gar nicht zum Abendmahl mit dazu, sondern ist in die konkrete Situation der Gemeinde in Korinth gesagt. Und getreu dem Motto, das Beste kommt immer zum Schluss, schauen wir uns heute an, was im Abendmahl passiert und warum das Abendmahl eine echte Gabe von Jesus an uns ist. Teil 3, das Abendmahl, was tut Jesus und was tun wir? Und ich möchte uns dieses Thema etwas veranschaulichen. Ich möchte, dass ihr dazu ein Bild im Kopf habt. Was tun wir, was tut Jesus, beschreibt schon, worum es geht. Es gibt zwei Seiten, die am Abendmahl beteiligt sind. Jesus auf der einen Seite und wir als Menschen auf der anderen Seite. Menschen, die an ihn glauben und die mit ihm leben. Und da geschieht etwas im Abendmahl. Und ich stelle uns einfach mal zwei Stühle hier vorne hin. Auf den habt ihr jeweils einen Namen. Auf diesem Stuhl hier ist Jesus. Den anderen Stuhl, da sitzen wir. So, wir passen natürlich nicht alle auf diesen Stuhl, ja? Eigentlich müssten sie gegenüberstehen, aber ich mache es so, dass wir das sehen können. Wo sind wir im Abendmahl? Wir sind anwesend, beteiligt. Wo ist Jesus im Abendmahl? Der ist auch anwesend. Und das Wertvolle im Abendmahl ist, wenn wir verstehen, was ist unser Teil, wenn wir Abendmahl feiern? Und was macht Jesus im Abendmahl? Beide Seiten sind beteiligt. Und ich freue mich, könnt ihr das? Ich mache die Stühle einfach mal mehr nach vorne. Irgendwas ist immer im Weg. Ich hoffe, ihr könnt das alle sehen. So. Und das Schöne ist, es ist nicht nur Theorie, wisst ihr, weil Jesus ist wirklich da. Und wir sind auch da, wenn wir Abendmahl feiern. Und was geschieht im Abendmahl zwischen Jesus und uns? Zu dieser Frage gibt es verschiedene Antworten in den christlichen Kirchen, wo sie sich auch beim Thema Abendmahl voneinander unterscheiden. Ich mache heute keine Vorlesung in was es gibt, sondern ich mache das mal ganz grob. Es gibt zwei Außenpositionen, die am weitesten voneinander entfernt sind. Auf der einen Seite die katholische Lehre. Auf der anderen Seite, am weitesten von der katholischen Lehre entfernt, ist die Lehre von einem Schweizer Theologen Ulrich Zwingli. So heißt er. Der ist auch ein Reformator gewesen. Er hat im 16. Jahrhundert gelebt, war auch ein Zeitgenosse von Martin Luther. Wie so ein Pendel, ja. Die katholische Position, Zwingli macht das ganz anders, versteht es aber mal komplett anders. Und zwischen diesen beiden Polen oder Positionen liegt etwas näher an der katholischen Position der Martin Luther, die lutherische Abendmahlslehre. Und so zwischen Luther und Zwingli ist Johannes Calvin. Calvin war ein Schüler von Zwingli oder war in diesem Kontext. Zwingli und Calvin zusammen haben die reformierten Kirchen geprägt oder die reformierte Theologie begründet. Aber das nur so am Rande. Und das ist wie so ein Kontinuum, ja. Zwingli auf der einen Seite und Calvin ist ein bisschen ähnlich, aber auch ein bisschen anders. Und dann kommt Luther und ganz auf der anderen Seite die katholische, das katholische Abendmahlsverständnis. Wenn man sich in Baptistengemeinden etwas umhört, dann merkt man, dass das Abendmahlsverständnis von Ulrich Zwingli am weitesten oder sehr weit, nicht am weitesten, aber weit verbreitet ist. Und das ist aus meiner Sicht schade, weil bei ihm etwas Entscheidendes beim Abendmahl verloren gegangen ist. Der ist nicht in allem falsch, überhaupt nicht, ne? Er hat was Richtiges erkannt und betont, aber was anderes dafür vergessen. Ulrich Zwingli hat die Frage, was tun wir und was tut Jesus im Abendmahl, im Wesentlichen so beantwortet. Ich mache es einmal ganz einfach. Jetzt nehme ich einfach mal mein Skript mit. Die Rolle von Jesus ist die, der hat bei seinen Jüngern das Abendmahl einfach angefangen. Er hat gesagt, ich werde gehen und ihr sollt das Abendmahl feiern. Macht das. Ich sag euch wie, hier habt ihr Brot, hier habt ihr Wein und dann feiert das Abendmahl als ein Erinnerungsmahl. Aber als ein Erinnerungsmahl, wo das Wesentliche, was im Abendmahl passiert, hier ist. Nach der Zwingli-Tradition geschieht nicht wirklich etwas zwischen Jesus und uns oder dem Wir, sondern der, der hier auf dem Stuhl sitzt, der Wir, der ist der, der sich einfach erinnert an das, was Jesus getan hat. Brot und Wein sind in diesem Verständnis wirklich Erinnerungshilfe, reines Symbol. Und handelnde Person im Abendmahl ist allein der Gläubige. Der Gläubige, der sitzt dann hier und er erinnert sich an das geschichtliche Ereignis, das Jesus vor 2000 Jahren getan hat. Und das darf man, das ist auch gut, ja, aber dabei belässt er es. Das, was das Abendmahl ausmacht, ist nach Zwingli die reine, sozusagen das reine Denken desjenigen, der Abendmahl feiert. Und verbunden ist diese Tradition dann auch mit dem Prüfen. Prüf, ob du würdig bist und so weiter. Das wird sehr stark betont. Jesus tut in dem Abendmahl in diesem Verständnis nichts. Und der Mensch, der Abendmahl feiert, auf den kommt es zu 100% an. Und dann verwundert es auch nicht, dass Zwingli gesagt hat, also eigentlich so oft Abendmahl feiern müssen wir nicht. Und er hat gesagt, 3 bis 4 Mal im Jahr, also einmal im Vierteljahr Abendmahl feiern, das reicht. Wir haben so einen Mittelweg gewählt, merkt ihr? Wir machen das einmal im Monat. Wie oft macht es die katholische Tradition? Jeden Sonntag im Gottesdienst. Und das hängt damit zusammen, auch ein bisschen, wie oft man was feiert, was man glaubt, was da passiert und ob das wertvoll ist und wozu man das braucht. So. Eine der Folge war eben, dass das Abendmahl in den Gemeinden abgewertet wurde. Zwingli hat empfohlen, dass es reicht, habe ich gesagt, das Abendmahl nur vierteljährlich zu feiern. Eben als Erinnerungsfeier reicht das auch aus. Ich selbst bin auch in dieser Tradition groß geworden. Das Abendmahl ist eine Gemeindefeier, in der ich mich erinnern soll. An Jesus denken und an das denken, was er für mich getan hat. Aber ganz ehrlich, auch so wie wir Baptisten das Abendmahl oft gefeiert haben, das Abendmahl sozusagen, das, was irgendwie noch am Ende nach der Predigt und an einem langen Gottesdienst dann auch noch gefeiert wird. Als reine Erinnerungshilfe an den Opfertod Jesu. Und das, ich habe mich gefragt, hey, gibt's da mehr? Passiert da mehr? Auch die Frage, Jesus, was hast du dir dabei gedacht? Du möchtest es, das weiß ich, aber wozu? Was ist dein Gedanke? Und dann habe ich vor 2 Wochen in der Predigt schon erwähnt, der Durchbruch für mich kam, als ich einen Aufsatz von Uwe Swarath, meinem theologischen Lehrer, Systematische Theologie aus Elstal gelesen habe. Abendmahlgabe Gottes und Danksagung der Beschenkten, eine baptistische Ansicht. Ich habe noch ein paar Exemplare da. Das ist ausführlicher, als was ich in der Predigt mache, und es beschreibt für mich, ich habe da verstanden, das Wertvolle am Abendmahl. Was passiert denn eigentlich? Was tut auch Jesus? Nicht nur, wo bin ich einbezogen oder wir, sondern was tut Jesus? Lasst uns nun den Predigttext lesen und achtet mal auf das, was Jesus im Abendmahl tut und was die Aufgabe seiner Jünger ist. Wer ist handelnd und wer ist passiv empfangend? Und ich lese uns den Predigttext ja jetzt nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. 1. Korinther 11 ist das, die Verse 23 bis 26. Da schreibt der Apostel Paulus: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte und es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das Schöne an der Elberfelder Übersetzung ist, die ist nah am griechischen Text, aber sie ist nicht so leicht verständlich. Und dann gibt's im Deutschen ja das Schöne, dass wir in mehreren Bibelübersetzungen nachlesen können, die dann auch schon etwas mehr interpretieren und erklären, was heißt das, was da steht. Und dann ist es auch interessant zu sehen, wie setzen Bibelübertragungen dieses Wort um, das Abendmahl zum Gedächtnis Jesu feiern. Wir merken, ich sag mal, andere Bibelübersetzungen gehen dann ziemlich schnell auch in die Auslegung, das ist auch okay. Und was sagt dann oder wie übersetzt es die Neue Genfer Übersetzung, die ich auch sehr gerne verwende? Sie übersetzt und interpretiert hier schon: Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Ihr merkt, in dieser Übersetzung werden wir aufgefordert, beim Abendmahl uns zu erinnern. Da ist der Job, sich zu erinnern, beim Abendmahl auf unserer Seite. Es gibt aber auch andere Übersetzung, also Hoffnung für alle macht das genauso. Und hier wird der Eindruck vermittelt, als ginge es im Abendmahl um unsere Erinnerungsleistung. Also, dass wenn du da sitzt, dein Job im Abendmahl ist, dich zu erinnern. Was sagt jetzt oder wie übersetzt es die Gute Nachricht Übersetzung? Die übersetzen es so: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Also tut das und dann wird es gegenwärtig, was Jesus für uns getan hat. Also dann geschieht etwas, hier wird mehr das Geschehen beschrieben. Und die gute Nachricht bleibt hier aus meiner Sicht mehr an dem, was der Bibeltext sagt. Es gibt hier eine Handlung, wir sollen etwas tun und die Handlung ist, wir sollen Abendmahl feiern. Tut das, sagt Jesus. Und wenn ihr das tut, dann geschieht etwas. Das ist dann Gedächtnis. Oder dieses, was Jesus für uns getan hat, wird dann zu unserer Erfahrung und dann gegenwärtig. Was tut Jesus beim Abendmahl? Gehe ich darauf ein. Es sind zwei Dinge, die wir beobachten können im biblischen Geschehen. Und diese zwei Dinge machen für mich das Wesen vom Abendmahl genauso aus wie damals. Und stellt euch diese Situation vor, Jesus ist anwesend, seine Nachfolger ist anwesend. Und wir sehen, dass Jesus etwas gibt und die Jünger empfangen. Jesus ist auch im Gottesdienst gegenwärtig. Er ist nicht nur Zuschauer im Abendmahl, er ist Gastgeber. Und jetzt nehme ich mal die Formulierung von Matthäus. Jesus nahm das Brot, segnete es, brach es und gab es den Jüngern und sagt: Nehmt und esst. Jesus nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen den Kelch und sprach: Trinkt alle daraus. Jesus ist Gebender. Die Jünger empfangen. Zweite Beobachtung. Als Handelnder deutet Jesus das Geschehen. Er sagt, das ist mein Leib. Das ist mein Blut. Jesus handelt also nicht nur, sondern er sagt auch, was seine Handlung bedeutet. Die Jünger empfangen von Jesus seinen Leib und sein Blut. Und damit sehen sie, hey, er gibt sich uns hin. Ich würde hier nicht so weit gehen, wie es in der katholischen Lehre ist, dass Brot und Wein wirklich Leib und Blut Jesu werden. Aber es ist schon wichtig, dass Jesus sagt, er gibt sich uns im Brot und Wein hin. Das Wort Gottes verbindet sich mit dem Wirken des Heiligen Geistes und schafft eine Wirklichkeit in der Abendmahlsfeier. Wenn Jesus uns Brot gibt und Wein gibt, dann ist das wie Essen beides in dieser Bedeutung. Dann empfängst du das. Und was empfängst du? Das geht von außen auf dich zu. Du empfängst sein Leib für dich. Sein Blut für dich. Die Jünger sind im Abendmahl die Empfangenen. Jesus ist der Handelnde und er tut es, um ihren Glauben zu stärken, um ihre Einheit zu stärken und ihre Hoffnung zu stärken. Im Abendmahl kommt etwas von Gott von außen auf uns zu und wir, die wir Abendmahl feiern, empfangen. In der letzten Predigt, letzte Woche, hat Reinhold Kasimir richtig gesagt, das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl. Und es ist wirklich Gedächtnismahl. Das ist wahr und das ist richtig. Das Entscheidende ist aber nicht die Erinnerungsfähigkeit der Jünger, sondern die Tat, dass sie es tun. Das Abendmahl ist Gabe Gottes an uns, in der er wirkt, indem wir es tun. Und warum tun wir es? Weil er es gesagt hat. Das ist eine Gabe, die er bei uns angefangen hat. Durch das Essen vom Brot und durch das Trinken aus dem Kelch wird dem Teilnehmer die Tat Jesu gegenwärtig. Und wisst ihr, wenn die Gedanken im Chaos sind, wenn der Glaube auch mal durcheinander kommt, wenn Zweifel in meinem Leben sein kann oder ich durch meine gesundheitliche Situation, vielleicht bin ich ein Mensch, der schon mit Demenz zu kämpfen hat, meine kognitiven Fähigkeiten nicht mehr so da sind, dann ist es etwas total wertvoll, wenn ich sage, ich kann im Abendmahl etwas von Gott empfangen, einfach dadurch, dass ich es tue. Ich will diesen Gedanken vertiefen. Wo ist Jesus jetzt? Und ich wiederhole das in dieser Predigt ganz oft. Wir glauben, Jesus ist in diesem Gottesdienst anwesend. Wenn es dir hilft, stell dir vor, dass er auf dem Stuhl sitzt. Ja? Er ist anwesend. Wir feiern das Abendmahl als Mahl des Herrn im Glauben, dass dieser Herr gerade jetzt anwesend ist. Und Jesus bleibt im Abendmahl nicht passiv. Er schaut uns nicht einfach vom Stuhl aus zu und betrachtet, wie gut wir uns erinnern oder das machen. Nein, im Gegenteil. Jesus teilt sich uns im Abendmahl mit. Er redet uns an durch sein Wort. Und er gibt uns beides, Brot und Wein. Und Jesus nimmt das Brot. Er dankt, er deutet es. Und er gibt es uns als Menschen, die ihm nachfolgen, die sich für dieses Leben mit ihm entschieden haben, in Beziehung zu ihm leben und sagt, iss davon. Jesus nimmt den Kelch, er deutet ihn und er gibt ihn an uns weiter mit der Einladung, trinkt daraus. Jesus ist im Abendmahl derjenige, der uns vom Brot und Wein gibt und er ist derjenige, der uns einlädt, von beidem zu nehmen. Und was sollen wir tun? Was dürfen wir tun? Wir dürfen im Glauben uns einfach von ihm beschenken lassen im Abendmahl. Es einfach empfangen. Natürlich ist dir unser Glaube gefragt. Ich sage das so einfach, ne? Wir sehen aber Jesus nicht im Gottesdienst. Und es ist nicht die Stimme von Jesus, die wir beim Abendmahl akustisch hören. Und es ist auch nicht die Hand von Jesus, die uns Brot und Wein reicht. Aber weil wir tun, was wir in seinem Namen tun sollen, weil wir seine Worte sagen, deshalb können wir glauben, dass Jesus in diesem Moment handelt und tut, was er, Jesus, der jetzt hier ist, im Abendmahl tun möchte. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Ich sage das ganz bewusst, direkt bevor das ausgeteilt wird. Sag, Jesus spricht, nehmt und esst. Jesus spricht, trinkt. Und was es ist, das deuten wir durch die Einladungsworte. Einleitungsworte. Was folgt daraus? In welcher Haltung können wir Abendmahl feiern? Wie können wir diese Gabe von Jesus am besten empfangen? Und ich sage euch, was mir hilft. Mir hilft, dass ich nicht da sitze und alles darauf ankommt für mich, dass ich mich jetzt erinnere an das geschichtliche Ereignis. Sondern was mir hilft, ist, dass ich glaube, dass Jesus anwesend ist und ich das einfach tue, Abendmahl feiern und empfange, was er mir geben möchte. Ich nehme das Brot und esse es. Ich nehme den Saft und trinke es. Ich empfange. Und Jesus, er wird dir gegenwärtig machen, was er für dich getan hat. Und er macht mir gegenwärtig, was er für mich getan hat. Ich überlasse die Wirksamkeit und dass es mir gegenwärtig wird, Jesus, in diesem Moment. Unsere Rolle, glaube ich, ist im Abendmahl passiv. Wir sind da und wir nehmen an, mehr nicht. Es geht einfach um diese Tat. Die Tat ist Erinnerung. Es ist zu seinem Gedächtnis. Die Abendmahlsfeier an sich, und das ist schön, das ist einfach, ist Gedächtnis, weil Jesus sich uns mitteilt. Und hier werden wir von Jesus eben im Glauben gestärkt, ermutigt, Zweifel überwunden. Weil wenn du Zweifel hast, liebt Jesus mich wirklich, du nimmst es aus seiner Hand und empfängst es. Hey, sein Blut für dich vergossen, sein Leib für dich gegeben. Und du hörst es, dass Jesus es direkt zu dir sagt. Das Abendmahl bekommt seine Kraft daher, weil Jesus handelt. Im Abendmahl erleben wir, dass er sich uns gibt, sein Leib und sein Blut. Das Erinnern empfangen wir nicht von der Geschichte, die wir kennen, sondern von Jesus, der sich uns im Abendmahl mitteilt. Und wir brauchen diese Gabe nur annehmen und Danke zu sagen. Und an dieser Stelle finde ich auch die katholische Bezeichnung oder die alte christliche Bezeichnung für das Abendmahl sehr schön. Wisst ihr, wie das heißt? Eucharistie. Und die Übersetzung von Eucharistie ist Danksagung. Und wenn ich das Abendmahl verstehen kann als etwas, wo der anwesende Jesus handelt und mir eine Gabe macht, uns eine Gabe macht, die unseren Glauben stärkt, uns Hoffnung gibt, uns in seiner Liebe vergewissert, wisst ihr, was wir dann machen? Wir sagen Danke. Wir lassen uns einfach beschenken. Und wisst ihr, wenn ich dieses Verständnis habe, dann freue ich mich auch über jede Woche Abendmahl. Und dann reicht mir das nicht einmal im Monat. Für mich ist das das Wertvolle. Ich sage, okay, ab jetzt habe ich eine Liebe und eine Freude bei sich mehrmals bietenden Gelegenheit, Abendmahl zu feiern. Weil jedes Mal fühle ich mich als von Jesus beschenkt. Und ich wünsche mir, dass du dieses Bild im Kopf hast, wenn du gleich Abendmahl feierst und dich einfach beschenken lässt. Amen. Und lasst uns nun direkt in die Abendmahlsfeier übergehen. Ich lese uns gleich die Einsetzungsworte. Dann bitte ich uns aufzustehen und zwei aus unserer Mitte zu danken. Einer dankt für das Brot und einer für den Saft. Das Brot als Leib Jesu, den Saft als Blut Jesu. Und dann spreche ich eine Einladung aus. Und ich rufe dann den Gerhard Moker zu mir nach vorne und den Michael Kasimir. Wir teilen das Abendmahl dann aus. Im Hintergrund des Abendmahls wird Musik laufen. Wir werden das Brot durch die Reihen geben lassen, danach den Gemeinschaftskelch. Und wenn wir so den Gemeinschaftskelch rumgegeben haben, dann kommen die Einzelkelche. Nutzt diese Zeit, auch wenn es ein bisschen dauert, als Beziehungszeit zwischen euch und Jesus. Und wer dann nachher einen Einzelkelch haben möchte, dann einfach die Hand heben, irgendwie in die Richtung gucken, wo jemand das austeilt und dann kommt der zu euch. Ich lese nun die Einsetzungsworte vor. 1. Korinther 11, 22 bis 26 nach der Guten Nachricht Übersetzung. Der Apostel Paulus schreibt dort: Ich nämlich habe als Überlieferung, die vom Herrn kommt, empfangen, was ich euch weitergegeben habe. In der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er den Becher nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündigt ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Amen. Lasst uns aufstehen und ich bitte nun zwei aus unserer Mitte, ein Dankgebet zu sprechen. Einer dankt für den Leib Jesu und einer für das Blut Jesu.